in der Phase 55 plus, ja, wenn die Kinder aus dem Haus sind, eventuell hat man sich von seinem Partner getrennt, eventuell geht man in Rente, da kommt diese natürliche Phase, wo man wieder ein neues soziales Umfeld hat, quasi nicht. Und früher war das dann irgendwie so, die Kneipenkultur, gerade in Deutschland war die früher sehr, sehr groß, oder auch die Vereinskultur, was die Leute dann irgendwie aufgefangen hat. Aber da das beides irgendwie nicht mehr so relevant ist, ist es dann in dem Alter wirklich schwierig, wenn man sich einsam fühlt, da rauszukommen. Und da hilft Meet 5, weil man dann einfach bei Meet 5 eine Community hat und es ist eigentlich wie ein Clubgefühl. Ja? Man kann jeden Tag mit seinen Leuten, die man auf der App kennengelernt hat, coole Sachen unternehmen.
Hier ist Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Mein Name ist Christoph Bursek und ich habe gleich bei mir Lukas Reinhardt. Und Lukas Reinhardt bringt Menschen zusammen. Er ist nämlich der Founder von Meet 5. Und Meet 5 ist Europas größte Social-Plattform, um Einsamkeit zu bekämpfen. Ich glaube, da haben sie Millionen User und ich bin mal gespannt, was genau sie da machen und wie das Ganze so funktioniert. Und weil Lukas gesagt hat, sich treffen im echten Leben ist besonders wichtig, ist er sogar zu uns hier ins Studio gekommen. Insofern herzlich willkommen bei uns in Hamburg. Schön, dass du da bist, lieber Lukas.
Hi Christoph, vielen Dank für die Einladung und die nette Intro.
Europe's largest social platform. Womit benchmarkt ihr euch? Was sind so andere social Plattformen, die es bei uns in Europa gibt?
Ja, gute Frage. Es gibt gar nicht so viele, die wirklich so einen extremen Community-Fokus haben wie wir und die wirklich ja auch Treffen messen. Also wir optimieren unsere App auf in echt oder in Real-Life-Time, während die großen Social-Media-Apps ja eher auf Screen-Time gehen. Da gibt es jetzt neuerdings Timeleft, die quasi recht bekannt sind. Die bringen die Leute quasi schnell zu Abendessen zusammen. Aber ja, im Prinzip gibt es ja gar nicht so viele Plattformen. Wir vergleichen uns vor allem mit irgendwie lokalen Vereinen, mit Facebook-Gruppen, nebenan.de. und so weiter.
Stimmt, die gibt es auch noch. Ich glaube, du hast mal während der Studienzeit oder zumindest in der Uni-Zeit eine andere App gebaut, die heißt Go Crush. Und das war so eine Studi-Dating-App.
Genau, das war im Prinzip der Vorreiter von Meet 5. Ich wollte unbedingt was gründen nach dem Studium und hatte, ja, wie auch viele, glaube ich, irgendwie eine Dating-App im Sinn. Und Dating lief bei mir selber nicht so erfolgreich. Und dann dachte ich, es muss doch leichter gehen, coole Leute kennenzulernen, ganz irgendwie zwanglos, und dachte, wir machen einen Gruppentreff-Dating-App. Es sollten sich immer 3 Männer, 3 Frauen oder 6 Männer, 6 Frauen in einer Gruppe treffen und sich einfach entspannt kennenlernen.
Und die, also war es wichtig, dass die 3 sich jeweils schon kennen oder nicht kennen?
Also nee, es sollte quasi unbekannte Leute, also Leute, die sich nicht kennen und sich einfach dann ja am Tisch kennenlernen. Und so sieht man einfach auch wieder andere sozial mit der Gruppe quasi interagiert, was für die Partnerwahl auch recht wichtig eigentlich ist, ja.
Wie groß war die App? War die irgendwie erfolgreich? Hat das funktioniert?
Ja, aus Go Crush wurde Meet 5. Im Prinzip hat es dann funktioniert, aber in der Form Go Crush als Dating überhaupt nicht. Wir hatten als Zielgruppe Studenten, wir wollten so wie Tinder über die Campus für groß werden.
Ja.
Aber tatsächlich waren Studenten extrem unzuverlässig. Das heißt, die haben sich registriert und haben sich auch zu Treffen angemeldet. Aber sind am Ende nie aufgetaucht. Ja, und dann haben sich da irgendwie 6 Leute verabredet. Am Ende saß einer allein am Tisch im schlimmsten Fall.
Ja, und das macht man irgendwie nur einmal mit und beim nächsten Mal.
Ja, genau.
Lustig. Okay, aber ich glaube, für dich hat es ganz gut funktioniert, denn sowohl du als auch dein Mitgründer, ihr habt eure Frauen dort kennengelernt, ne?
Genau. Also gerade in der ersten Zeit bin ich gefühlt auf jedes Treffen gegangen. Einerseits, um Feedback zu holen, andererseits natürlich auch aus dem Interesse, vielleicht selbst jemanden kennenzulernen.
Hast du da auch mal gesagt, hallo, ich bin hier der Gründer, oder hast du auch ein bisschen Undercover-Boss
gespielt? Ja, so 50-50 würde ich sagen. Beides gemacht. Also in den ersten Treffen habe ich schon ganz klar gesagt, dass ich der Gründer bin, und dann irgendwann habe ich es auch mal getestet, ohne zu sagen. Das war noch teilweise unangenehm, wenn Leute über Funktionen gelästert haben oder über App-Abstürze. Dann irgendwie beim, ich würde sagen, 10., 15. Treffen von mir in einem indischen Restaurant lief dann meine jetzige Frau rein. Und ja, mein Mitgründer dann, glaube ich, ein halbes Jahr später auch auf dem Treffen seine jetzige Frau kennengelernt.
Ja.
Und dann waren wir bereit, die Zielgruppe zu ändern.
Habt ihr, also jetzt mal unter uns, habt ihr schon vorher irgendwie deren Profile gekannt und wusstet, wie die aussehen? Habt gesagt, das ist das Treffen, wo ich hingehen muss? Oder war das eher so ein bisschen Blind Date?
Im ersten Schritt war es eher Blind Date.
Ja.
Im zweiten Schritt habe ich natürlich dann schon mal im System nachgeschaut, wie oft meine jetzige Frau auf meinem Profil war.
Ja.
Und sie hat mein Profil sehr oft besucht. Dann dachte ich, ja, dann scheint sie interessiert zu sein.
Ja.
Habe ich die Chance mal genutzt, die ich da hatte.
Ja, was konnte man auf deinem Profil so lesen? Also von den Dating-Apps, die ich irgendwie noch aus meiner Vergangenheit kenne, da gibt es dann irgendwie Foto und über mich und Sprüche und ich esse gern vegetarisch oder nicht oder das ist meine Musik und ist das bei euch so ähnlich?
Unsere Profile sind bis heute sehr, sehr klein gehalten. Mhm. Also es gibt bis zu 4 Bildern, sein Job, sein Alter, Vorname und eine kurze Beschreibung. Und das war's eigentlich.
Kann ich Leute kennenlernen, ohne zu echten Treffen zu kommen?
Man kann mit Leuten quasi chatten, das ist dann eine Premium-Funktion, also so monetarisieren wir alles rund um die Gruppenaktivitäten. Unser Kernkonzept ist quasi komplett kostenlos. Mhm. Wenn man so ein bisschen die Regeln unseres Konzepts brechen will, dann muss man quasi ja Premium kaufen und dann kann man auch quasi ja in 1-zu-1-Chats gehen und quasi über Chats Leute kennenlernen. Mhm. Aber das ist ja nicht der Fokus.
Mhm. Wir sind jetzt in Hamburg. Du hast erzählt, dass du nach unserem Podcast irgendwie einen der Hamburger Urnutzer von euch nochmal treffen willst und ein bisschen Feedback abholen möchtest. Was sind so in Hamburg beliebte Aktivitäten von Meet 5?
Das ist eigentlich deutschlandweit sehr, sehr ähnlich. Ich habe es gestern nachgeguckt. Die beliebteste Kategorie in diesem Jahr ist Musik und Tanz. Mhm. Also die Leute ja, gehen wirklich auf Partys, in Clubs, tanzen die ganze Nacht. Ich sage immer, die Leute fühlen sich bei Meet 5 wieder richtig jung und machen coolere Sachen als ihre Kinder eigentlich. Ja? Also die singen Songs mit und haben einfach wirklich wilde und lange Nächte. Mhm. Natürlich gehen viele auch essen und trinken. Es gibt viele Outdoor-Aktivitäten, alles rund um Wandern, Fahrradfahren ist sehr beliebt. Aber Musik und Tanz tatsächlich Nummer 1.
Da muss man nochmal sagen, genau, eben als wir darüber sprachen, wie du im indischen Restaurant deine Frau kennengelernt hast, das war die Go Crush App, eher aufs jüngere Publikum zugeschnitten.
Genau.
Und Meet 5 hat die Zielgruppe 40+. Also da wäre ich dann mit Anfang, Mitte, Ende 40 sozusagen vielleicht noch einer der Jüngeren, oder?
Du wärst eine Jüngerin, genau. Durchschnittsalter ist je nach Community 55 bis 60. Mhm. Genau, und das haben wir dann quasi ja, 2019 gepivotet. Damals waren wir noch eine App für alle.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, wir brauchen irgendwie ja, eine bisschen spitzere Positionierung. Es ist schwer, eine in Anführungsstrichen Social-App für jede Generation zu machen. Mhm. Man hat, denke ich, bei allen Apps irgendwie, jede App hat so seine Generation, die Hauptnutzer ist. Und so haben wir dann quasi ja durch Presseartikel rund um Frankfurt damals einen ersten großen Batch an Nutzern über 40 in die App reinbekommen und haben halt direkt gesehen, Retention ist gut.
Zuverlässiger Studenten.
Gute Conversion-Rate, quasi aufs Treffen zu gehen, super zuverlässig auf den Treffen. Und vor allem gute Content-Creator. Also bei uns sind Content-Creator die Leute, die Aktivitäten in die App reinstellen. Im Prinzip ist das vom Modell dann schon vergleichbar mit einer Social-Media-App. Ja, die brauchen auch die guten Content-Creator für Reels und Bilder. Und wir brauchen die guten Content-Creator, die ja, echte Treffen einstellen.
Du musst mir nochmal helfen, mich so ein bisschen, also das Erlebnis nochmal zu beschreiben, wie das so geht. Also stell mir vor, ich bin jetzt nochmal 10 Jahre älter, meine Kinder sind teilweise im Haus, meine Frau hat keine Lust mehr über meine Witze zu lachen und ich will einfach nochmal neue Activities launchen. Ich habe mich jetzt angemeldet, komme dann irgendwie in eurer App an, was sehe ich dann da?
Im Prinzip hast du bei uns, wie bei allen Social Media Apps, einen Feed. Aber bei uns ist der Feed echte Treffen. Also du scrollst, ja, in Hamburg könntest du, glaube ich, jetzt ein paar tausend Treffen durchscrollen und du siehst ganz viele Gesichter. Wir setzen quasi.
Wie viele von den Treffen finden in den nächsten 48 Stunden statt ungefähr?
In Hamburg finden so 500 Treffen die Woche statt. Wow. Deswegen so kommt dann okay. Wochentag an, so 50 ja. bis 100 am Tag. Sonntag ist meistens, Samstag, Sonntag sind die besten Tage, dann sind es vielleicht da 150.
Und zu allen Treffen gehen Leute hin?
Ja. Das sind, also der Fokus ist wirklich kleine Gruppen.
Ja.
Deswegen heißen wir auch Meet 5. Du triffst 5 Leute und ihr seid in einer Sechsergruppe. Sechsergruppe ist so irgendwie die perfekte Gruppengröße.
Mhm.
Selbst wenn da 1, 2 fehlen, seid ihr immer noch eine coole ja. Gruppe und die Gruppe funktioniert als eine Gruppe.
Ja.
Ja, während dann irgendwie bei 8er, 10er, 12er Gruppen hat man dann schon oft irgendwie 2 verschiedene Gruppen und ja. der Introvertierte kommt nicht zu Wort und deswegen fokussieren wir uns auf kleine Gruppen.
Ja, das ist spannend. Und ich glaube, so die Zahl, die magische Zahl von Menschen ist 7. Und alles, was so über 7 ist, da fängt so an, so ein bisschen Unruhe und Unsicherheiten durcheinander zu kommen. Und alles, was 7 oder kleiner ist, und 5 ist ja dann irgendwie da relativ nah bei, da kommen Menschen gut mit klar. Und Menschen können auch jede Anzahl von Dingen bis 7 in einem Blick sehen, ohne nachzuzählen. Und sobald es dann irgendwie 8 oder 9 oder 10 sind, dann müssen wir irgendwie sagen, als 2 mal 4 oder sowas. Aber 7 ist so eine magische Zahl, die anscheinend für Menschen sehr, sehr, sehr interessant ist.
Da muss ich mich nur mal informieren.
Ja, das ist total spannend.
Kenn ich noch gar nicht genau.
Und Vögel können zum Beispiel teilweise 20 Sachen auf einen Blick sehen, okay. ohne nachzählen zu müssen. Und ja, wenn man es irgendwie nur eine Viertelsekunde zeigt, wissen sie trotzdem genau, wie viel irgendwie da waren und so. Menschen müssen erzählen. Ja, okay. Ja, cool.
Aber interessant, ja.
Okay, ja, aber das heißt, okay, dann sehe ich mein Feed und dann sage ich, ich habe heute Lust auf Tanzen und dann kann ich das filtern nach Tanzen. Und
genau, du kannst filtern, sortieren, du kannst auch direkt nach Sachen suchen oder du scrollst halt einfach und scrollst so lange, bis du einfach ein Treffen siehst, wo du sagst, boah, cool, ja, das will ich mal machen. Die Leute im Treffen sehen sympathisch aus. Ja. Die Leute sind sehr präsent. Es geht wirklich sehr darum, auch nachhaltig Freundschaften aufzubauen, sympathische Leute zu treffen, Leute zu treffen, die ähnliche Interessen haben. Genau, und so geht man dann, meldet man sich an mit einem Klick und geht dann zum Treffen und hat eine gute Zeit.
Und ist immer einer aus der Gruppe so eine Art, vorhin habe ich das Wort Captain gehört, der das dann veranstaltet, die Verantwortung hat oder sowas? Und der, oder ist das, gibt es auch mal Gruppen, wo alle einfach reingewürfelt wurden?
Genau, nee, es gibt immer einen Ersteller, also einer, der quasi das Treffen auf die Plattform bringt. In vielen Fällen ist das ein Community Captain. Das ist so unser Konzept, um im ersten Stadium einer neuen Region die Community wirklich ans Laufen zu bringen. Mhm. Das ist quasi ein Nutzer, der so ein bisschen zwischen uns, dem Team ist und den Nutzern, der quasi in seiner Region die Community aufbaut, der guten Content erstellt, der die App extrem gut kennt und es wirklich da irgendwie weiterhilft zu skalieren in der Region. Von diesen Captains haben wir verteilt über Deutschland ungefähr 1000 Stück und dann nochmal 200 in Frankreich und Benelux. Genau, die sind total wichtig, gerade in der Anfangszeit, wenn du so ein bisschen das Henne-Ei-Problem hast, dass irgendwie noch keiner coole Treffen einstellt. Und dann kommen die Captains richtig ins Spiel.
Wie könntest du mich jetzt prüfen, ob ich ein guter Captain wäre? Also woran würdest du bei mir erkennen, ob ich ein guter Captain wäre?
Also ich würde es erstmal selber nicht machen, sondern ich würde es ans Captains-Team geben, die da viel, viel erfahrener sind. Wir haben tatsächlich 2 Mitarbeiter, die sich fulltime um die Captains kümmern.
Und wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Insgesamt 65.
Ja, cool.
Genau, und die telefonieren mit jedem potenziellen Captain, sag ich mal, mindestens eine Viertelstunde. Die gucken, was für Ideen er hat, was für Treffen er gerne erstellt. Die gucken aber auch in die alten Treffen, die er schon erstellt hat. Wie haben die Nutzer das Treffen bewertet? Waren die Nutzer zufrieden? Kann man an einigen KPIs schauen. Und sag ich mal, in den größeren Städten haben wir große Wartelisten an Captains. Also ich glaube, im Rhein-Main-Gebiet haben wir ein paar hundert Leute auf der Warteliste. Mhm. In Hamburg auch, glaube ich, weit über 50. Mhm. Genau.
Ich hatte dich gleich vorher vor dem Gespräch gefragt, es gibt immer so ein bisschen den Stereotyp, dass die Hamburger eher ruhig sind und ein bisschen kühler sind und vielleicht je weiter man Richtung Äquator kommt in Deutschland, desto offener sind die Menschen. Ist das auch eine Beobachtung, die ihr macht?
Tatsächlich nicht. Also Hamburg ist unsere zweitbeste Community nach Frankfurt. Frankfurt haben wir quasi den Standortvorteil und sind am längsten quasi im Start. Das ist ja mit Abstand die größte oder das ganze Rhein-Main-Gebiet. Und danach kommt aber eigentlich direkt Hamburg. Also wir haben einfach in Hamburg von Anfang an sehr, sehr gute Captains gehabt, sehr gute Community.
Ja,
sehr
wir haben auch den zweitgrößten Hafen Europas, vielleicht liegt es daran.
Ja, genau. Ja, wahrscheinlich. Ne? Hamburg gefällt der Begriff, ja. Hamburg ist eine total lebendige Community mit wirklich extrem vielen Aktivitäten, einer riesigen Vielfalt an Aktivitäten. Also ist wirklich alles dabei, was man sich vorstellen kann.
Wenn ich jetzt anfange für ein Strukturvertriebsunternehmen zu arbeiten und sage, das ist ja ein Traum, da komme ich ja jede Woche an 4 oder 5 neue Leute, denen ich irgendwie sagen kann, sie brauchen eine bessere Versicherung. Gibt es so Leute, die versuchen, eure Plattform für ihre eigenen Vorteile auszunutzen? Und was sind das für Beispiele und wie kann man dagegen vorgehen?
Ja, also gibt leider jede Menge. Umso relevanter man wird, umso mehr gibt es davon. Wenn du 1-2 Treffen davon aufmachen würdest, wäre dein Profil sicherlich schon blockiert.
Okay.
Also bei uns sind kommerzielle Treffen nur in Absprache mit uns erlaubt. Und auch dann sind wir sehr, sehr selektiv und wählen nur Partner aus, die Treffen mit einem starken Freizeitfokus haben. Also jemand, der jetzt Strukturvertrieb macht oder Versicherungen verkauft, der würde kein Partner von uns werden.
Okay, verstehe.
Es ist extrem wichtig, dass sowohl der Ersteller als auch die Teilnehmer von dem Treffen die gleiche Intention haben. Und alle sollen die Intention haben, hey, ich will Leute kennenlernen, ich will eine gute Zeit haben. Wenn einer irgendwie verkauft, dann ist das Treffen dann oft zu Ende, wenn er fertig verkauft hat. Obwohl die anderen eigentlich vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit auf dem Treffen verbringen würden. Ne?
Und wenn ich jetzt ein Treffen mache und sage, lass uns mal alle an die Hände fassen und einmal zum lieben Gott beten und wäre doch toll, wenn wir uns auch am Sonntag in der Kirche treffen würden. Also wenn es nicht um Geld geht, sondern ich so eine missionierende Funktion versuche noch reinzubringen, sind das auch so typische Sachen, die mal passieren oder ist das eigentlich eher selten?
Gibt schon viel, ja. Also wir löschen bestimmt jeden Tag über 100 Treffen.
Ja.
Also
Community. Hast du so ein Beispiel, was oft probiert wird und was gelöscht wird? Also lass uns da mal.
Also gemischte Sauna wird sehr, sehr häufig eingestellt.
Ja.
Häufig natürlich von Männern.
Ja. Ja, ich habe neulich eine Anzeige gesehen, suchen noch jemand für unseren Dreier. Sind ein Mann und suchen noch zwei Frauen.
Ja, genau. Ja, sowas gibt es natürlich auch immer wieder mal. Sowas wird sofort gelöscht, dann wird das ganze Profil direkt gelöscht. Bei gemischter Sauna ist das eine Regel, das können die Leute nicht unbedingt wissen, dass es nicht erlaubt ist. Also
ja.
Wer sich informiert, es gibt einen riesigen quasi FAQ-Beitrag über unsere Community-Regeln und Treffen-Regeln.
Ja.
Genau, aber sowas soll wirklich Freizeit sein und die Plattform steht irgendwie für Vertrauen. Das ist auch wichtig, wenn Leute quasi so viel Commitment zeigen, dass sie auf ein Treffen gehen, um Leute und Leute kennenzulernen. Dann brauchen sie Vertrauen in die Plattform und alles, was ein bisschen shady ist, wird eigentlich gelöscht.
Es gab vor wahrscheinlich bestimmt schon irgendwie 10, 15 Jahre oder noch länger, gab es immer so Kuscheltreffen, wo auch immer gesagt wurde, da passiert nichts Erotisches, aber man darf irgendwie Arm in Arm irgendwie kuscheln, das ist dann wahrscheinlich auch nichts. Oder würde ich auch sagen.
Darüber hatten wir, glaube ich, im Support-Team schon mehrmals diskutiert.
Ja.
Die Kuscheltreffen werden tatsächlich immer wieder reingestellt. Mhm. Und dann gibt es halt große Diskussionen mit den jeweiligen Nutzern, ob das irgendwie sexuell ist oder nicht. Nutzer sagt natürlich nein, aber wir haben dann trotzdem doch entschieden, dass Kuscheltreffen nicht erlaubt sind bei uns.
Kann ich verstehen. Ich hab auch immer Probleme, das direkt zuzuordnen. Also ich finde, das ist Graubereich.
Ja.
Ich könnte nicht klar sagen, dass es auf keinen Fall hat gar nichts, vielleicht leicht erotische Züge, aber finde es auch schwierig zu sagen, dass auf jeden Fall. Okay, ja, spannend. Ja. Das war für mich auf jeden Fall so ein Edge-Case. Toll. Du hattest eben gesagt, ihr seid ungefähr 65 Mitarbeiter insgesamt. Ich glaube, ihr habt über 2 Millionen Installs oder Anmeldungen oder Nutzer.
Genau, 2,5 Millionen registrierte Nutzer. Und die gehen irgendwie auf uns sind so 30.000 Treffen.
Ja.
40.000 Treffen im Monat. Und ungefähr 300.000 Leute gehen quasi im Monat auf ein Treffen.
Du hast, glaube ich. Okay, ich hatte nämlich irgendwo gelesen, da steht auf deinem LinkedIn-Profil 25.000, ich dachte, aktive Nutzer pro Monat. Und da dachte ich, das ist ja relativ wenig für 2 Millionen Nutzer. Aber da steht 25.000 Aktivitäten im Monat.
Ja, gut, dass du das sagst, dann muss ich die Zahl
muss jetzt auf 40.000 hoch. Ja, aber das ist noch besser, weil gelesen habe ich aktive User. Also okay, ich habe das jetzt irgendwie allen erzählt, dass ich dachte, das ist ja total wenig. Aber dann, wie viele Active User habt ihr? Monthly Active User?
Also die Zahl kommunizieren wir nicht aktiv, aber okay. es ist auf jeden Fall im hohen sechsstelligen Bereich.
Also bei 40.000 Treffen mit 6 Leuten.
Aktiver Nutzer ist ja quasi im App-Bereich eigentlich immer, wer monatlich die App einmal aufmacht.
Ja.
Und das sind weit über 500.000.
Ja, okay.
Und wenn man auf die Treffen geht, dann hat man irgendwie 300.000 Leute, die auf Treffen gehen im Monat.
Okay, cool. Eure Kennzahlen, jetzt frage ich irgendwie nach Active User und so weiter, dann sind wahrscheinlich eure Kennzahlen, hattest du vorhin auch erwähnt, wie viele Leute gehen auf Treffen, ne?
Das ist für mich eigentlich die allerwichtigste Zahl, ja. Wie viele unique Leute gehen auf ein Treffen in jeder Community. Ja, und dann gucken wir uns wirklich jede Community einzeln eigentlich jede Woche an und probieren zu verstehen, wie entwickeln sich die Zahlen, gehen die Zahlen hoch und was für Treffen wurden erstellt und braucht vielleicht noch ein bisschen Unterstützung von uns in der Region. Also wir stellen dann manchmal auch Treffen, wenn wir sagen, ey, die Region Bielefeld hat gar keine Wandertreffen, aber eigentlich haben viele Nutzer, die Lust haben zu wandern. Dann haben wir ein Community-Management-Team, was Wandertreffen einstellt, damit die Leute in Bielefeld, die Lust auf Wandern haben, auch aktiviert werden.
Das ganze Oberthema dahinter ist ja auch so ein bisschen die Einsamkeit zu bekämpfen. Ich glaube, auch da steht bei dir irgendwo Fighting Loneliness.
Ja, genau.
Ein großes gesellschaftliches Thema ist die Loneliness Epidemic. Also, dass es so um sich greift, dass in immer mehr Gruppen, Altersgruppen und so weiter gesagt wird, geht viel weniger aus als früher, ist weniger in Partnerschaften als früher und so weiter. Hast du dazu Zahlen, Erfahrungen? Wie siehst du das Thema?
Ja, also es gibt wirklich extrem viele Studien. Es kommt gefühlt, jedes, jedes halbe Jahr eine neue große Studie zum Thema. Ich glaube, die letzte Studie, große vom Bundesfamilienministerium, hat gesagt, dass ungefähr 60% der Deutschen fühlen sich zumindest manchmal einsam.
60, 6-0.
Ja. Genau, haben quasi 40 fühlen sich nie einsam und 60% kennen das Gefühl von Einsamkeit. Und ungefähr jeder Zehnte fühlt sich häufig einsam. Genau, und dann hat man tendenziell, dass sich jüngere Leute etwas einsamer fühlen, wenn man die Statistiken glaubt. Was eigentlich dann, ja, das Gegenteil ist zu unserer Zielgruppe. Unsere Zielgruppe ist ja 50 plus. Aber quasi bei dem jüngeren Zielgruppe, Studenten, da kommt immer quasi ganz natürlich eine Lebensphase, wo man quasi aus der Einsamkeit wieder in vielen oder quasi oft wieder rauskommt. Das heißt, als Student geht man danach irgendwie arbeiten und so hat so irgendwie Chance, Kollegen kennenzulernen und ist immer in einem neuen sozialen Umfeld oder man gründet eine Familie. Und in der quasi Phase 55 plus, ja, wenn die Kinder aus dem Haus sind, eventuell hat man sich von seinem Partner getrennt, eventuell geht man in Rente, da kommt diese natürliche Phase, wo man wieder ein neues soziales Umfeld hat, quasi nicht. Und früher war das dann irgendwie so die Kneipenkultur, gerade in Deutschland war die früher sehr, sehr groß, oder auch die Vereinskultur, was die Leute dann irgendwie aufgefangen hat. Aber da das beides irgendwie nicht mehr so existent oder nicht mehr so relevant ist, ja, es ist dann in dem Alter wirklich schwierig, wenn man sich einsam fühlt, da rauszukommen. Und da hilft Meet 5, weil man dann einfach bei Meet 5 eine Community hat und es ist eigentlich wie ein Clubgefühl. Ja? Man kann jeden Tag mit seinen Leuten, die man auf der App kennengelernt hat, coole Sachen unternehmen.
Wir haben in Deutschland gut die Hälfte Frauen, gut die Hälfte Männer. Wie ist das bei euch in der Plattform?
Wir haben ungefähr auf dem Registrierungslevel 55% Frauen zu 45% Männern. Wenn man aber quasi ein bisschen tiefer in den Funnel geht und guckt, wer auf Treffen geht, sind circa 2/3 Frauen zu 1/3 Männern.
Interessant.
Also Frauen, das zeigen aber auch die Statistiken. Frauen sind da weitaus proaktiver. Die reden viel mehr auch über ihre Einsamkeit und probieren das ganze Thema zu lösen, während Männer weitaus ja, da zurückhaltender sind und irgendwie weniger proaktiv.
Ein aktives Sozialverhalten zu haben, ist, glaube ich, auch einer der größten Predictors, gesund alt zu werden. Also Frauen leben ja in Deutschland, glaube ich, 4,8 Jahre länger als Männer.
Ja.
Und einer der großen Gründe, wird vermutet, ist unter anderem, sich ein soziales Umfeld zu haben, mit dem man regelmäßig austauscht.
Voll, ja. Also kann ich bestätigen. Es gibt sehr viele Studien, die das eigentlich wirklich sehr eindeutig zeigen, dass neben Sporternährung ist einer der großen Pfeiler ganz klar, ja, ein schönes soziales Umfeld, nicht einsam sein. Ja, ich glaube, es gibt immer die Statistik, einsam sein ist wie 20 Zigaretten am Tag.
Wow, okay. Und du hattest auch vorhin erwähnt, dass es Wanderaktivitäten gibt. Und lustigerweise ist das eine ist die Einsamkeit, aber Wandern oder Schulter-an-Schulter-Aktivitäten mit Menschen zu machen, hat messbar therapeutisch positive Auswirkungen. Also man kann natürlich irgendwie sagen, jeder, der sich einsam fühlt, muss unbedingt irgendwie zur Therapie und mal drüber sprechen, warum man einsam ist oder sowas. Kann man in manchen Fällen natürlich auch gerne. Aber tatsächlich sind so gemeinsame Aktivitäten wie das Wandern, können teilweise genauso therapeutisch wirksam sein wie eine richtige Therapie, auch gerade bei Männern. Also es ist total interessant zu sehen, wie viel es wirklich messbar helfen kann, wenn man gemeinsam rausgeht, gemeinsame Projekte macht, gemeinsam irgendwie Aktivitäten macht.
Voll, ja, also es gibt auch schon viele, viele Therapeuten, die auch Meet 5 weiterempfehlen und sagen, ja, geh doch einfach mal raus und lern Leute kennen, das ist eine coole App dafür, weil es einfach so zwanglos und einfach ist. Und ja klar, ich sag mal so, wenn man da wirklich in einer tiefen, tiefen Einsamkeit ist und die quasi depressive Züge annimmt, dann brauchst du professionelle Hilfe in vielen Fällen, aber quasi in den ganzen Vorstufen reicht es oft noch einfach rauszugehen und ja, quasi aus der Komfortzone rausgehen, das ist schwierig und einfach die Leute kennenlernen.
Hast du irgendwie so ein paar Success-Stories von Momenten oder Geschichten, die bei euch passiert sind, die du gerne erzählst, weil sie einfach irgendwie auch ein schönes Gefühl sind, neben KPI-Wachstum für Meet 5?
Also wir haben wirklich hunderte, wirklich sehr, sehr schöne Stories.
Ja, wir haben Zeit.
Wir hatten jetzt gerade am Wochenende die Meet 5 Sommernacht. Wir haben eine große quasi Community-Sommerparty gehabt mit 700 Gästen im MTW, ist ein recht bekannter Techno-Club in Frankfurt. Wir haben das MTW zur 80er, 90er Party aber dann gemacht. Und ja, also da gab es ganz, ganz viele Nutzer, die erstmal quasi zu mir und meinem Mitgründer gegangen sind und gesagt haben, danke für die App, wegen euch habe ich ein tolles soziales Umfeld und wirklich Leute, mit denen ich jeden Tag was machen kann. Eben habe ich ins Team eine Beschreibung von einer Nutzerin gescreenshottet, die halt einfach da geschrieben hat, durch Meet5 hat sie komplett ihr Leben verändert. Ja, irgendwie sie hat ihren Job nochmal geändert, sie ist mutig geworden, sie geht unter Menschen und das war davor alles nicht der Fall.
Wie alt ist die Nutzerin?
Die war 44. Mhm. Und es gibt, glaube ich, wirklich viele Beispiele, die ich auch schon selber gesehen habe, auf den Treffen, wo Leute ja am Anfang irgendwie total verunsichert sind auf ihrem ersten Treffen und irgendwie kaum ein Wort rauskriegen. Und ein Jahr später kann man die kaum wieder erkennen und sind total die fröhlichen, lebendigen, selbstbewussten Menschen. Ja, da gibt es schon viele schöne Geschichten. Und dann gibt es natürlich zahlreiche Partnerschaften, Hochzeiten und so weiter.
Aber ob ich ein Treffen pro Jahr besuche oder 6 die Woche, dafür zahle ich kein Geld?
Nee, das ist kostenlos, genau. Also im Schnitt nimmt ein Nutzer an 4 Treffen pro Monat teil, wenn er an Treffen teilnimmt. Und genau, das spielt keine Rolle. Du kannst die App dauerhaft kostenlos nutzen.
Ich hatte vor ein paar Wochen einen Gast, der macht Pricing Consulting von der Firma Hi in Berlin und würde der sich das ansehen und würde sagen, das ist ja perfekt, wie ihr das macht, dass man nur fürs Chatten bezahlen muss? Oder meinst du, der würde noch viele andere Dinge bei euch sehen, wo er sagt, das ist doch Geld wert, das müsst ihr doch anfangen zu monetarisieren?
Ja, man muss halt immer, es muss immer irgendwie die Waage halten zwischen Community-Wachstum und Monetarisierung.
Okay.
Und wir haben ungefähr 12% der aktiven Nutzer zahlen für die App. Und wenn man den Wert vergleicht, sind wir da auf einem Level mit den großen Dating-Apps, sag ich mal, mit Bumble, Match oder auch Grindr, die irgendwie eine ähnliche Conversion-Rate haben. Dementsprechend sind wir eigentlich schon, glaube ich, ganz, ganz zufrieden mit der Monetarisierung. Wir haben jetzt noch keine Einzelkäufe in der App. Wir entwickeln Premium immer weiter, sodass wir quasi noch mehr Leute motivieren, auf Treffen zu gehen. Aber unser Modell ist so stark wegen der quasi starken Retention. Das heißt, die Leute kaufen eigentlich Meet5 Premium dann oft langfristig für Jahre. Also kaufen das mal für ein Jahr, aber es verlängert sich automatisch. Und das ist das große Gegenteil zu den klassischen Dating-Konzepten, wo Leute eigentlich eine kurze Motivationsspanne haben und dann churnen sie raus, weil sie dann irgendwie entweder frustriert sind oder weil sie im besten Fall Erfolg hat und einen Partner gefunden haben. Und bei uns ist es dieses Community-Gefühl. Du hast halt alle deine Freunde und Bekanntschaften dann auf Meet5 und du wechselst deinen Club nicht mehr, wenn du einmal drin bist. Und deswegen bleiben die Leute dann quasi langfristig drin. Und wir haben eine sehr, sehr hohe Korrelation von Leuten, die auf Treffen gehen, die dann auch irgendwie Premium kaufen nach einer gewissen Zeit.
Jetzt bin ich natürlich mit der Antwort relativ schnell zufrieden, aber ich bin auch kein Investor bei euch. Aber ihr habt jetzt Geld aufgenommen.
Genau, wir haben jetzt gerade 8 Millionen Series A gemacht.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke, danke. Genau, von einem niederländischen VC, P Capital, die Erfahrung haben mit Modellen, die regional ausgerollt werden und sind total happy und können jetzt quasi ja die nächsten Schritte machen.
Sind die auch so entspannt und sagen 12,5% User to Premium ist total super oder sagen die auch, Mensch, warum macht ihr nicht für 2,50 €, dass man seine Profil-Hintergrundfarbe ändern kann oder so?
Nee, also denen ist tatsächlich Nutzerwachstum wichtiger. Mhm. Sag ich mal, der Batch an Investoren, die wir davor hatten, viele Business Angel, die waren alle eher so, guckt, dass ihr noch mehr monetarisieren könnt, aber mit P Capital jetzt, die wollen wirklich eher Community-Wachstum sehen. Am Ende wissen wir, dass man starke Communities extrem gut monetarisieren kann. Und dementsprechend probieren wir ja jetzt eigentlich eher das Community-Wachstum zu pushen, weil wir wirklich eigentlich wissen, innerhalb von 3-4 Monaten können wir das am Ende dann auch ja monetarisieren. Wir sind schon immer als Firma sehr, sehr cash-effizient und ja, gehen auch nicht in die komplett verrückten Burns rein.
Was ist für dich eine verrückte Burn?
Ja, wenn man jetzt irgendwie einige Millionen im Monat verbrennt, ist das verrückt, würde ich sagen.
Ja, aber was sind so Projekte, wo andere sagen, da schmeißen sie ganzes Geld rein?
Also wir könnten natürlich viel, viel aggressiver launchen, quasi Meta und Google noch mehr Geld geben. Aber wir launchen quasi in einem sehr konservativen Mechanismus, der halt super cash-effizient ist. Wir starten in einer neuen Region, jetzt gerade haben wir die USA gelauncht, in irgendwie 8 Städten.
Und wie viele Ü40 Leute gibt es in den USA?
Viele, also.
Ja, 340 Millionen Leute gibt es da, wahrscheinlich irgendwie so 120 Millionen oder sowas.
Wahrscheinlich, ja. Genau, nee, also tatsächlich auch, wenn man den Statistiken glaubt, ist die Einsamkeitswerte in den USA, gerade in der Zielgruppe der Babyboomers, größer. Ja. Genau, und dann launchen wir da quasi mit einem sehr, sehr kleinen Spend eigentlich nur und holen uns erstmal so die Early Adapter in die App, die irgendwie richtig brennen. Aus diesen Early Adaptern finden wir dann unsere Community Captains. Die starten dann die ersten Treffen, dann beginnt die Community zu wachsen. Und umso größer die Community wird, umso mehr Leute kann die Community dann aufnehmen. Das heißt, wir quasi oft sehen diese Modelle mit dem großen Knall in der Region, dass man ganz viel Nutzer hat und direkt kritische Masse. Und wir machen es quasi genau andersrum. Wir starten langsam, bauen das ganz kontinuierlich und gesund auf. Und umso größer die Community wird, umso mehr können sie quasi auch neue Nutzer aufnehmen jeden Monat. Und umso mehr können wir das Marketing skalieren.
Wenn ich das jetzt so höre, und ich weiß ja auch, dass teilweise so Boomer und Ü40 Menschen vielleicht mehr Geld verdienen als jemand mit 18, habe ich die Möglichkeit, in der App Werbung zu schalten? Also könnte ich zum Beispiel für die USA, glaube ich, gibt es gerade in dem Alter so wahnsinnig viele spannende Partner. Gerade ist zu dieser Trend, ein Teil seines Rentendepots in Gold umzuwandeln oder sowas. Also könnt ihr wahrscheinlich irgendwie eine riesen Kohle verdienen.
Ja, also aktuell fokussieren wir uns auf native Werbung. Das heißt, es gibt dann ja bestimmte Partner, die mit uns irgendwie Treffen dann erstellen. Das heißt zum Beispiel arbeiten wir im Rudelsingen zusammen und das sind so riesige Veranstaltungen, wo Leute gemeinsam quasi Karaoke machen. Der Partner kriegt total viel Nutzer bei uns. Die Nutzer lieben den Content aber auch, weil die total gerne auf die Treffen gehen. Das passt. Aber die klassische Anzeigenwerbung haben wir eigentlich in der App drin. Wollen wir aktuell noch nicht rein. Es soll uns echte Leben geben und wir wollen nicht auf Screentime optimieren. Wir wollen auf die in Real Life Time optimieren. Und sobald man halt irgendwie diese Anzeigenwerbung macht und auch sieht, wie viel Geld man damit verdienen kann, dann kommt man ein bisschen in diesen Konflikt und sagt, okay, eigentlich müsste ich jetzt vielleicht noch ein Feed bauen, wo die Leute ja vielleicht sinnlosen Content posten können, damit sie da den halben Tag rumscrollen. Mhm. Aber eigentlich ist die App wirklich dafür ausgelegt, geh auf Treffen und den Fokus wollen wir nicht verlieren.
Mhm. Habt ihr vor der Series A schon Geld verdient?
Ja, also, wir waren ungefähr 9 Monate profitabel.
Cool.
Mit 40 Mitarbeitern. Mhm. Und jetzt mit der Series A haben wir dann quasi jetzt 20, 25 Mitarbeiter eingestellt.
In welchen Bereichen am meisten?
Vor allem im Development. Wir waren davon ein sehr, sehr kleines und kompaktes Development-Team und haben jetzt 10 Entwickler reingeholt. Und dann jetzt für die USA-Expansion.
Hast du einen Development-Hintergrund?
Nee, ich bin der Generalist. Ich bin der mit Management-Hintergrund. Genau. Mein Mitgründer ist
okay. Der Techie. Aber es ist ja spannend, dass ihr sagt, Tech-Team ausgebaut, obwohl es irgendwie alle AI-Apps mir sagen, ich kann doch mit Vibe-Coding alles schaffen, ohne selber programmieren zu können.
Ja, also unser Backend und das Matching dahinter und wie der Feed angezeigt wird, das ist schon komplex. Ja. Da kommst du mit Vibe-Coding, glaube ich, nicht so weit. Klar, die Oberfläche kriegt man irgendwie halbwegs hin mit Vibe-Coding, aber da stecken schon viele Regeln dahinter. Wann die App was macht, das ist schon recht komplex.
Also hast du das Gefühl, dass noch nicht irgendwie 30-40% eures Codes über AI geschrieben wird oder sowas?
Ja, also ich glaube, dass immer so Snippets werden klar mit AI gemacht und vielleicht auch Code Review, aber ich glaube, Großteil wird tatsächlich auch noch ganz normal gecodet, ja.
Ja, interessant. USA habt ihr gestartet. Was sind deine Erwartungen? Also wie viele User, bis wann hat man da 500.000 User aufgebaut? Dauert das ein Jahr, dauert das 5 Jahre?
Und das ist eine gute Frage. Ich würde tippen ein Jahr, ich müsste genau in unseren Plan gucken. Wir brauchen ungefähr 18 Monate, bis eine Region quasi profitabel ist. Mhm. Das heißt, irgendwie 18 Monate müssen wir halt investieren, deswegen brauchen wir auch die Runde, um quasi die ganzen Regionen auszurollen. 500.000 Nutzer, ja, denke nicht länger als ein Jahr. Geht dann recht schnell eigentlich. Ja.
Welche Produktverbesserungen könntest du dir vorstellen oder hast du dir gewünscht, wo du sagst, ach, wenn das Geld endlich da ist, dann können wir endlich unser Backup machen oder irgendwelche Sachen, die man irgendwie merkt.
Genau, also was jetzt ganz frisch ist, ist, dass wir den Feed auch quasi besser nach Interessen dir anzeigen. Da haben wir jetzt viel Entwicklung reingezeigt, um einfach jeden Nutzer, egal in welchem Alter eigentlich, besser und schneller abzuholen. Dann wollen wir gerade für die Ersteller noch mehr Funktionen bauen, dass sie Verschiedenes einstellen können, dass sie mit auch AI in der App eine gute Beschreibung machen können. Am Ende steht und fällt alles mit guten Aktivitäten. Und wenn die Leute es leichter haben, coole Aktivitäten zu erstellen, dann ist das für uns eigentlich der größte Win.
sind, hast auch so Erfahrungen, wenn Aktivität ein Foto hat, dann ist sie dreimal more likely, dass jemand hingeht als ohne Foto. Also es gibt so einfache Learnings.
Genau, wir haben tatsächlich kein Foto bei Events. Die Nutzer machen quasi, Nutzerfotos machen quasi die UI aus der App, weil wir halt gerade dieses Foto hochladen von Events, darauf haben Leute keinen Bock, dann irgendwie noch von irgendeinem Markt, auf den sie gehen wollen, ein Foto rauszusuchen. Und dann sind da dann oft bei vielen anderen Apps irgendwie so Stockfotos drin, was dann auch nicht so gut aussieht. Und deswegen nutzen wir halt gerade die Nutzer für die UI. Genau, ansonsten eine gute Beschreibung ist eigentlich das A und O. Wenn jemand wirklich sich Mühe macht und sagt, okay, statt irgendwie zu schreiben, ey, wir gehen Pizza essen, Prost, irgendwie dann zu schreiben, lass uns gemeinsam Pizza essen, gute Gespräche haben, das ist der tollste Italiener, den ich schon lange kenne. Und also wenn man ein bisschen Storytelling betreibt, dann sieht man schon, gehen die Leute viel, viel schneller in die Treffen rein.
Ich habe jetzt schon zwei, dreimal versucht zu fragen, was alles so kommerzielle Sachen sein können in der App. Als Unternehmen hattest du gesagt, teilweise macht ihr Sachen mit Unternehmen zusammen, aber ich könnte jetzt nicht sagen, hallo, bei mir im Möbelhaus gibt es nächste Woche für alle Sechsergruppen 20% Rabatt oder sowas.
Genau, also könntest du mit unserem Head of Sales Dominik mal quatschen und der würde sich überlegen, ob wir es gut einbinden können in die App. Wir sind halt, wie gesagt, wirklich super, super streng. Wenn wir nicht sehen, dass das irgendwie cool ist für die Community, dann haben wir eigentlich schnell keine Lust mehr drauf, weil dann einfach auch schlechtes Feedback der Community ist. Und dann wird auch unser kommerzieller Partner jetzt nicht glücklich damit, ja. Aber wenn wir irgendwelche Sachen finden, wie wir arbeiten jetzt im Piloten mit Decathlon zusammen, ja, und dann gibt es irgendwie Fahrradreparaturkurse von Decathlon und man macht eine Fahrradtour und das ist cooler Content für die Leute, auf was sie richtig Bock haben. Da wissen wir, können wir für Decathlon deutschlandweit können wir Leute zusammenbringen. Und also wirklich ohne Probleme haben wir genug Nutzer, dass wir da eigentlich jede Woche die Treffen voll kriegen. Genau, also es muss aber wirklich gut passen.
Ah, spannend. Was ist so Feedback vielleicht aus den letzten Monaten oder sowas, was du nochmal neu bekommen hast, wo du gesagt hast, das hat mich, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber eigentlich ein super Feedback.
Oh, das ist eine schwierige Frage. Super Feedback von Nutzern, oder?
Ja, dass jemand irgendwie sagt, warum muss ich da dreimal klicken, warum kann ich nicht einmal klicken? Und du sagst, ja stimmt, warum? Also gibt es so Sachen, dass Nutzer euch Feedback machen über Sachen, die besonders gut oder besonders schlecht gehen, wo ihr noch immer wieder sagt, ja verrückt, wir können uns so viele Gedanken machen, aber die Leute, die es wirklich nutzen, die sind am Ende die das Produkt treiben. Oder sagst du, leider nicht, wenn einer unzufrieden ist, sagt das uns nicht.
Doch. Also wir haben eine riesige Roadmap und eine riesige Liste an Optimierungen, kriegen jeden Tag allerlei E-Mails mit ganz vielen Ideen, wo man den Klick noch verbessern könnte. Ein großer Produktrelease, der total in die Hose gegangen ist, war vor irgendwie einem Dreivierteljahr ungefähr. Da haben wir das erste Mal quasi in Einzelkauf in die App reingebracht. Man konnte sich quasi, das war der Fastpass genannt in der App, du konntest quasi beim Treffen, wenn es voll war, automatisch nachrücken, sobald einer rausgeht und hast für dieses automatische Nachrücken Geld gezahlt und wir dachten, ey, cool, da können wir ein bisschen besser monetarisieren und die Nutzer haben es absolut gehasst. Wir haben sehr, sehr viel negatives Feedback bekommen, haben es auch tatsächlich nicht gut kommuniziert mit den Nutzern davor und haben das...
Obwohl es ja keiner nutzen muss.
Genau, das muss keiner nutzen, das habe ich auch gedacht. Ich dachte so, ey, das ist eigentlich doch nur ein Win. Ja. Die Leute, die Lust haben, die machen es, aber für die Nutzer hat es sich wie ein Pay-to-Win angefühlt. Davor, wenn einer aus dem Treffen rausgegangen ist, hatten alle die faire Möglichkeit, quasi schnell zu sein und nachzurücken. First come, first served. Und danach war es quasi Pay to win. Und dann haben wir das tatsächlich auch, hat nicht viele Umsätze gebracht. Die Leute hatten gar keinen Bock drauf. Es war zu kompliziert, das Feature für viele Leute. Und dann haben wir es nach 3 Monaten wieder rausgelöscht.
Lustig. Ihr habt USA gelauncht. Ich glaube, Frankreich, Benelux, das sind so die weiteren Themen, wo ihr schon seid oder wo ihr hin möchtet.
Genau, Benelux haben wir vor ungefähr 2 Jahren gelauncht, sind da in allen Regionen, haben wir eine kritische Masse, haben wir aktive Nutzer, die auf viele Treffen gehen und Frankreich haben wir ungefähr vor einem halben Jahr gelauncht und können wir jetzt durch die Series A richtig skalieren und quasi sind da jetzt eigentlich auch in allen Städten über 200.000 Einwohnern aktiv und ist aber jetzt aktuell so der Markt, der am schnellsten wächst. Genau, und dann halt jetzt der große, große Schritt in die USA. Und da testen wir es erstmal, die Märkte, und probieren zu lernen, wie die USA genau funktioniert und was wir vielleicht anders machen müssen noch.
Ab welcher Größe müsste man in den USA ein Office haben?
Wir sind, wie gesagt, eigentlich immer super cash-effizient. Und bisher gab es für mich und meinen Gründer, mit Mitgründer Kai, auch noch nie irgendwie einen Grund zu sagen, wir müssen jetzt nach Frankreich fahren oder nach Benelux. Mhm. Klar, es ist schön, mit den Nutzern in Kontakt zu kommen und mal mit den Nutzern zu sprechen, aber jetzt ein Office brauchen wir eigentlich nicht. Also in den USA höchstens wegen der Zeitverschiebung. Wir machen dann oft so Veranstaltungen für neue Nutzer, wo wir den neuen Nutzern ja so ein bisschen die App erklären und die neuen Nutzer motivieren, Meet5-Fan zu werden und Ersteller zu werden. Und diese Events sind natürlich aus Deutschland wegen der Zeitverschiebung ein bisschen nervig zu machen. Aber ansonsten ist das ganze Konzept eigentlich sehr, sehr skalierbar und braucht eigentlich nicht unbedingt jemand vor Ort, weil wir haben jetzt keine krassen Sales-Teams. Am Ende skalieren wir über Meta und Google und dann ab einem gewissen Punkt
Google
organisch.
Paid oder beides paid oder auch viel organisch?
Nee, schon am Anfang eigentlich nur paid und umso relevanter wir dann werden, umso mehr steigt dann das organische Wachstum. Das sieht man dann wirklich so Monat für Monat, ist organisch so 1-2 Prozentpunkte mehr und dann irgendwann kommen ja die Hälfte Nutzer organisch rein.
Investierst du auch in andere Sachen oder bist du eher 100% nur bei Meet5 im Kopf?
Ich bin eigentlich wirklich 100% bei Meet5 im Kopf. Ich habe allerlei Quatsch gemacht während Covid und sonst was, aber habe dann gemerkt, dass mir das zu viel Fokus nimmt und mich zu oft Ärger hat und ich irgendwie FOMO kriege und dann habe ich gedacht, okay.
Was ist Quatsch für dich?
Ah, ich habe in allerlei Meme-Coins, GameStop, NFTs, überall mein Glück versucht, mal mehr, mal weniger erfolgreich, aber insgesamt halt ja nichts Relevantes war rumgekommen und einfach wirklich viele Nerven gekostet, ja. Und dann irgendwann dachte ich, okay, ich lege jetzt mein Geld, was ich überhaupt ganz, ganz konservativ in ETFs an, ja. Ein paar Einzelaktien und gut ist.
Ja, ja, witzig. Ich hatte vor kurzem einen Podcast mit Noah Leidinger, der ist Podcast-Host zu Ohne Aktien wird schwer. Und der hat auch gesagt, als ich fragte, warum macht er nicht irgendwie professionelles Trading, anstatt irgendwie Podcasts aufzunehmen, wenn er so viel Ahnung von dem Thema hat. Und da meinte auch, du selbst, wenn man irgendwie 10%, 15%, 20% dauerhaft hinkriegt, muss man erstmal so viel Grundkapital haben, bis man irgendwie sagen kann, das lohnt sich, das irgendwie Vollzeit zu machen. Und irgendwie zu wünschen, dass man sagt, man hat regelmäßig so 50%, 60%, 70% Rendite pro Jahr, meinte, ist halt komplett illusorisch, dass das jemand wirklich beruflich auf Dauer skalierbar hinbekommt.
Ja, ja.
Entweder man macht es selbst, so wie du es bei Meet5 machst, oder man hat aus Versehen mal Glück. Was gibt es noch Spannendes über dich? Du siehst aus wie jemand, der irgendwie ein lustiges Hobby hat, was man ihm nicht zutrauen würde. Stimmt das?
Ich habe vor 2 Jahren einen Sohn bekommen. Und tatsächlich aktuell ist mein Fokus auf Familie und natürlich auf die Arbeit. Meet5 wirklich eine intensive Zeit. Es gibt viele Möglichkeiten aktuell. Wir müssen Gas geben. Es gibt gerade in diesem in Real-Life-Markt aktuell viele Startups und Projekte, die aufkommen. Wir haben die meiste Erfahrung. Wir haben echt jahrelang gelernt, wie gut das Community-Wachstum geht. Und jetzt heißt es halt einfach auch schnell zu sein und fokussiert an Meet5. Ansonsten, ja, ich jogge ein bisschen, halte mich ein bisschen fit, aber nicht super viel gerade.
Gibt es irgendwas, was ich nicht gefragt habe, wo du sagst, das wäre nochmal spannend für die Hörerinnen und Hörer zu wissen? Und während du nachdenkst, will ich euch zu Hause natürlich motivieren, hier zu followen und zu abonnieren, denn jede Woche kommt eine tolle Folge raus und wenn du jetzt abonnierst, dann kriegst du auch die nächste Folge mit, was mich natürlich sehr freuen würde. Und ich würde mich außerdem natürlich auch freuen, falls du uns eine Bewertung hinterlässt, denn das geht einigermaßen schnell, aber macht uns total Spaß, immer wieder zu lesen, was ihr so vom Podcast denkt. Vielen Dank schon mal. Und jetzt bin ich gespannt, ob Lukas noch was gefunden hat, was ich hätte fragen können, was auch noch spannend ist, was ich nicht gefragt habe.
Ich weiß, also wenn du das Thema Scammer noch angehen willst.
Ich würde dich total gerne, genau, stimmt. Ach ja, da, das ist ja auch meistens so, sobald man, ich glaube, du hattest vorhin irgendwann mal erzählt oder im Gespräch erzählt, als ihr die Verleihung bekommen habt, dass ihr 1 Million Installs oder Downloads oder was hattet. Das war wie so ein Wachküssen von Spammern. Und kurze Zeit später ging es los, dass ihr viele Anmeldungen bekommen habt von Leuten, die es nicht ganz so ehrlich meinen, ne?
Ja, leider. Also es kommen wirklich. Das ist so ein Problem, mit dem setzt man sich am Anfang, wenn man so eine App gründet, überhaupt nicht irgendwie aus, weil man am Anfang irgendwie nur ein paar Nutzer hat pro Tag und plötzlich geht es dann los und dann ist das natürlich ein Riesenproblem, was wirklich viel Geld kostet. Einerseits den Entwicklungspower, weil es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Man macht irgendwie sich ein paar Schranken rein, dass man die Scammer erkennt. Das sind oft quasi Leute, die eine Love-Scam-Motivation haben, alle am Ende irgendwie unsere Nutzer, unsere guten Nutzer abzocken wollen. Oder sie wollen irgendwelche Onlyfans-Sachen teilen. Und dann wird das immer mehr. Und unterdessen haben wir das sehr, sehr gut im Griff und haben 95% der Scammer innerhalb von 24 Stunden von der Plattform runter. Aber es ist weiterhin wirklich ein Thema, wo wir wirklich, wahrscheinlich im Schnitt eine Fulltime-Stelle drauf haben, weil es wirklich ein Katz-und-Maus-Spiel sind. Wir entwickeln unser System weiter und die Scammer werden auch schlauer und machen bessere Bots. Und
Glaubst du, das sind die gleichen 100 Leute, die immer wieder versuchen, sich anzumelden mit ihrer automatischen, mit ihren Bots und so weiter? Oder glaubst du, dass es schon immer wieder auch komplett neue Leute und mal sitzen die vielleicht in Afrika und mal in Russland und mal irgendwie in Norwegen oder sowas?
Es sind schon verschiedenste Gruppen. Also das ist ganz klar. Man sieht dann, dass irgendwie eine Idee ist dann irgendwie mal für eine Woche gibt es oder wirklich auch einen Angriff, wo dann wirklich hunderte Profile, Fake-Profile erstellt werden. Und dann sieht man auch gibt es auch viele so Einzelleute, die wirklich das alleine einfach manuell machen, die dann einfach sagen, okay, ich habe hier ein, zwei Profile mit irgendwelchen AI-Fotos und jetzt schreibe ich halt mit ein paar, meistens mit Frauen und probiere sie halt irgendwie emotional zu catchen, dass sie sich in mich verlieben und sie dann irgendwann abzuziehen.
Aber dafür müssen sie das Premium-Feature kaufen, ne?
Tatsächlich reicht es bei uns in der App, wenn eine Partei Premium ist. Das heißt, wenn die Frau eine Premium-Nutzerin ist, kann die angeschrieben werden von den Scammern.
Spannend, okay.
Genau, und die Scammer probieren ja dann immer innerhalb der ersten 3-4 Nachrichten auf WhatsApp zu springen.
Ja, klar.
Genau, und dann, aber das ist wirklich ein komplexes Thema, was, ich denke, selbst die großen Plattformen, Instagram und so weiter, die kämpfen wirklich auch mit dem Thema. Aber ja, man wird immer besser und schneller die zu kriegen und AI hilft uns da auch, die schnell zu erkennen und von der Plattform irgendwie runterzukriegen.
Spannend. Müsst ihr auch manchmal die Polizei rufen?
Noch nicht wegen den Scammern. Wir haben tatsächlich noch nie die Polizei gerufen selber. Wir haben aber regelmäßig Anfragen von der Polizei. Einerseits, weil vielleicht mal ein Nutzer vermisst worden ist und die Polizei hat irgendwie rausgefunden, der ist bei Meet5 aktiv und fragt uns dann, auf welchen Treffen der so war in letzter Zeit. Dann, weil ein Nutzer irgendwie sich ein Treffen beim Oktoberfest organisiert hat und von jedem Nutzer im Vorhinein 30 Euro kassiert hat für eine Reservierung und dann aber mit einer anderen Gruppe hingegangen ist. Solche Fälle gibt es dann hier und da mal. Ja. Und natürlich ab und zu auch leider mal Opfer von so Love-Scam-Betrügen.
Ja. Genau. Das war noch interessant. Vielen Dank fürs Erzählen, fürs Teilen und
gerne.
Spannende Plattform. Ich überlege gerade, wer in meinem Umfeld das mal ausprobieren sollte.
Ja, du vielleicht.
Ja, stimmt.
Aber ich kann dir gleich Premium freischalten.
Das ist lieb. Ich hab drei Kinder sozusagen. Ich hab auch wenig Zeit. Aber ich finde es vom Ding her halt cool, gerade zu hören, wie zufrieden die Leute sind oder dass du sagst, dass wenn die zu Treffen gehen, sie irgendwie 4 Treffen pro Monat machen. Das ist ja unfassbar. Also wann gehe ich 4-mal im Monat auf irgendwelche sozialen Events? Das ist auch schon echt Jahre her.
Ja, gut, 3 Kinder ist aber natürlich auch,
ja, das stimmt.
Auch wirklich intensiv. Ja. Aber ja, dann, ich weiß nicht, wie alt die Kinder sind, aber warte mal 10 Jahre ab, wenn Kinder aus dem Haus sind.
Genau,
dann ist plötzlich mehr Zeit.
Dann spiele ich dir vor, dass du damals gesagt hast, ich kriege einen Premium-Account oder ich kann Premium mal ausprobieren.
Genau, auch wenn du den gar nicht brauchst, aber
toll. Stimmt, braucht man nicht. Super. Lukas, das war sehr interessant. Toll, dass du hergekommen bist.
Vielen, vielen Dank.
Tolles Produkt. Viel Erfolg beim Rollout und bei der Internationalisierung. Und wenn es da irgendwie spannende Neuigkeiten gibt, dann sag gerne mal Bescheid. Dann können wir nochmal ein Update machen. Würde mich darüber freuen.
Perfekt. Vielen, vielen Dank für die Einladung und bis bald.
Bis bald. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe ja eben schon stark dafür geworben, zu abonnieren. Insofern bleibt mir jetzt nur noch euch zu wünschen. Kommt ganz, ganz toll durch die Woche. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Bis dahin ganz liebe digitale Grüße von
Lukas Reinhardt
und von Christoph. Bis dann. Ciao.